So, vielen Dank, Avinoam, für diesen reichen Vortrag. Was als Hauptfrage oder die Hauptfrage, die ich darin für mich finde, ist eben, wie existieren Objekte in der Zeit und im Raum? Also nicht zu sehr the history of things, but the questions of things in history. Also so rum, die Frage nach den Zeitregimes, um das so mal französisch Regime, d'historicité zu nennen, die Verankerung des Objektes, die Zeit, die einem Objekt auch eigen ist. Eine Reliquie hängt irgendwo zwischen Inkarnation und jüngstes Gericht, wogegen ein Auto in den 60er Jahren nach Jean Baudrillard mit dem System der Dinge, 68, wir sind da nicht so weit, ne? Vielleicht von Kubler. Also er sagt, jetzt normale Zeiten des Autos ist einfach die Zeit, die man braucht, um seinen Kredit da zu erfüllen. Also das ist da auch ein System von Objekten in der Zeit. Also einfach diese zwei Dinge benannt von mir, um da so ein, die den Spagat da zu zeigen. Dagegen hat Kubler einen etwas einfacheren Zugang eben zum Objekt, wenn er an manchen Stellen so stark über die Koordinaten der Dinge in Zeit und Raum spricht. Also da ist es eben sehr, sehr fix, und dagegen hast du ja auch gesprochen. Also die Koordinaten der Dinge in dem, was ich das Universum der Formen nennen würde. Und dieser Begriff von eben Universum der Form, Welt der Form, der erste Kapitel von Faucillon, von der Vie des Formes, heißt ja Le Monde des Formes. Und man spürt bei Kubler in dem Buch auch diese Verfügung über diese Welt, wo man die Dinge ordnet. Und Le Monde des Formes, habe ich gesagt, l'univers des Formes gibt es auch. Und das ist ein anderer, wenn nicht Faucillon, Schüler, Nachfolger, und nämlich André Malraux, der in den gleichen Jahren diese enorme Buchreihe ediert, l'univers des Formes. Und das Musée Imaginaire 47, Malraux wird auch von Kubler genannt, dann ist eben diese Gesamtsicht präsent, wo der Autor an einem Punkt ist und dann ordnet die Objekte nach Koordinaten. Was Kubler dazu bringt noch, ist eben die Morphologie, die ihn einen mit der Sequenz, mit der Struktur, mit der Geschichte, wenn man Struktur und Geschichte zusammendenkt, das war ja auch ein großes Problem der 60er Jahre, ne? Also wie kann man als Strukturalist Geschichte machen und andersrum. Also das mit die Morphologie, mit ihrer eigenen Logik erlaubt ihnen einen pragmatischen, historischeren Zugang, also doch mit Bemerkungen über also psychologische, soziale Überlegungen, wie eben das Prime-Objekt und die Repliken, wie das sich so logisch organisiert. Aber ich würde sagen, vielleicht genügt sich das und bleibt das eigentlich bei der Form, indem der Begriff von Ding, was Kubler benutzt, was für uns, die versuchen, über Dinge nachzudenken, interessant ist. Der Begriff von Dingen, den Kubler hat, bleibt etwas schwach, finde ich. Also für die meisten Bemerkungen hätte er eigentlich bei der Form bleiben können. Aber man kann sich ja auch fragen, man sollte auch sehen, was man mit Dingen tut und ob man sie konserviert oder wegschmeißt. Das ist ja eine erste grundlegende Frage. Und wenn man sie eben noch bei sich haben möchte, da tradiert man sie, verschenkt man sie, stellt sie in Museum, diese Ausstellung als Kulturtechnik, das ist ja eine ganz besondere Sache. Also wo gehen Objekte hin oder wirklich, was man mit denen tut? Und zwar spricht Kluber von Nutzobjekte und nutzlose Objekte. Der hat diese zwei Kategorien, die immer wieder kommen. Und eigentlich ist es für ihn einerseits die, die Geräte, würde ich sagen, die Werkzeuge, sagte er eher. Und andererseits, was nutzlos ist, ist poetisch, ist Kunst, ist Mensch, sagt er auch. Also es gibt ja auch die Idee, dass Werkzeuge den Mensch ausmachen. Also die gibt es genauso, die Idee. Also das kann man auch ein bisschen verkomplizieren. Was tut man mit Objekten? Also an dieser Schwelle zwischen Mensch und Umwelt. Und da reicht das auch nicht ganz, von nutzlos und nützliche Objekte zu reden. Was ist zum Beispiel ein Kamm aus Elfenbein, was ein Priester im Mittelalter in der Liturgie nutzt? Ist das jetzt ein Werkzeug? Ist das jetzt ein Instrument oder ein Kunstwerk? Da funktioniert das nicht. Oder was ist ein arabisches Musikinstrument, was in einer Kirche dargestellt ist? Oder ein Küchentopf, was man als Trommel nutzt, wenn man auf der Kirche geht, um einen parodischen Umzug zu gestalten im 13. Jahrhundert. Also es ist komplexer, deshalb muss man diese Frage auch historisieren. Und zwar ist für uns nötig, den Kunstbegriff einfach zu historisieren, was man im 16. Jahrhundert definiert hat. Das ist eine Bedingung, um über die Gesamtheit der Objekte nachdenken zu können, wie Kubler das vorhat, eben in dieser Auseinandersetzung von europäischer Kunstgeschichte und anthropologischer Zugänge, was er in seinem Fall in Südamerika, aber eigentlich auch sonst wo haben kann. Also den Dingbegriff stärken, das würde, glaube ich, in deinem Sinne gehen. Und wo aber der Dingbegriff von Kubler wiederum stärker ist, ist für mich in dem ersten Kapitel, wo es eben um die Geschichte der Dinge geht, mit dieser starken Idee des Dinges als Signal. Und diese Idee, dass man Vergangenheit gar nicht anders wahrnehmen kann als über Dinge, über Materialität, wobei man Texte auch als Materialität, also Schrift mehr als Text, als Materialität verstehen möchte. Und die Kublersche Idee, dass also Dinge und Aktionen gleichzustellen, die eigentlich auch irgendwie von Faucillon kommt, mit dieser Aufmerksamkeit auf das Machen. Also ich mache etwas und daher ergibt sich so ein Ding, weil wenn man gestaltet. Also, und darin steckt die Idee, dass Wissen und Praxis eingeschrieben sind in Objekte. Zwar nicht nur künstlerisches Wissen, auch wissenschaftliches Wissen. Es gibt Objekte, die eine Technik erfordern, eine komplexe Technik oder eine Praxis zum Beispiel. Wenn ich im 18. Jahrhundert einen Fächer nutze, da gibt es eine ganze Körpersprache, Körpertechnik, Technique du corps, die da drin steckt. Und das alles kann ich als Historiker wieder aufnehmen, nicht nur das, was in den Objekten selber eingeschrieben sind, sondern auch ganze begleitende Signale, würde ich sagen. Man geht ja auch mündlich mit Objekten um und das findet man als Historiker vielleicht in Texten und da geht es zu diesen Legenden, die Erzählungen um die Objekte, was du Anima genannt hast. Und naja, Dingbeseelung ist ja noch ein anderes Thema, aber vermeide ich lieber. Aber eben tatsächlich diese ganzen begleitende Signale, die man da eben in andere Objekte neben den Objekten findet, wenn man das tatsächlich in einem Gefüge zusammenbringt, dann kann man als Objekthistoriker, nenne ich uns mal so, kann man auch ganz konkret und wieder archäologisch, wieder positivistisch eigentlich über diese Objektgeschichten nachdenken. Also, und zwar um das Objekt im Museum wieder aufzunehmen, dann gibt es die ganze Geschichten, die im Objekt selber stecken, dann wissen wir einiges um den Weg des Objektes bis ins Museum und wenn man dieses Ganze nimmt, dann kann man auch die politischen Situationen, das Verhältnis zwischen wer den Objekt gemacht hat und wo das Objekt dann hin musste. Und darunter existiert eben auch die koloniale Situation, die postkoloniale Situation, die vorkoloniale, also wenn das das Thema unserer nächsten Sektion ist. Also kann man mit dieser Idee Dinge in der Geschichte zu betrachten, sei es jetzt History of Things im reicheren Sinne oder Things in History, wenn man das umdrehen möchte, dann da steckt eben sehr, sehr viel Potenzial. Und im Sinne einer Ergänzung von Kuhler, eines Weiterdenkens des Buches, was ihn gar nicht in Frage stellt, also gestern Abend waren wir ja dazu gekommen, dass Kubler denkt weiter. So sehe ich das Buch und so sehe ich die Einleitung, die du formulierst. So, jetzt reicht das von meiner Seite. Wir haben noch 20 Minuten und ich würde um Fragen und Bemerkungen bieten.
Vielleicht soll ich auch sagen. Ich danke dir, Philipp, also für die Erläuterung, also meinen Vortrag, weil ich glaube, er hat richtig eine bestimmte Problematik, die ich hier vorgehoben wollte, also sehr klar definiert. Es gibt verschiedene sozusagen Punkte in meinem Vortrag. Also einmal ist natürlich die Geschichte der, was passiert, wenn wir über ein Prime Object sprechen und durch diese, was ich nannte, die sprechen wir Deutsch jetzt oder Englisch? Also, ich bin total verwirrt. Should I change to English? Maybe.
Wir müssen auch nicht alle das Gleiche sprechen. Also
okay, so I'm just saying it for the people who might like to hear it in English. That what I was trying to say was that through this idealization of the prime objects with Kubler book in the 60s, something was happened to object which have more than one belonging, which have more than one history. And that is one thing that we have to think, and that's what Philip said, the object and their histories and how we deal with that. And the other part is exactly the other part which he also here mentioned, then not the histories of the object, but object in history, the plural object in history. How do we deal with that in our, so to speak, cognitive imaginaire museum? That's what happened here in a picture of Struth here, we are going to a museum. There is a systematization of a room in a museum, and we see a kind of a system, but sometimes we stop in front of a picture and we contemplate on this picture and we create our own imaginaire museum. We put this picture in our, so to speak, vocabulary of images that we collect, and we create a personal imaginaire museum in our head. And that's, of course, something that took me into the idea of the imaginary or the cognitive space that should be open to the object. And if this cognitive space is open to the object, we can speak what I call the anima of the object. I'm not talking about beseelische Objekte, not on automata that occupies Philipp's interest. I'm not on this notion of animation that we all have with objects from the very beginning, but the idea of the cognitive potential of that the object has in the beholder's mind or the art historian mind and so on, and how we deal with that. And then we create a kind of a multi-level of different spaces. I think I wrote some other point that I was inspired by your talk, but maybe we'll come to it later by the discussion.
Thank you very much for your most interesting and stimulating paper, and also to the discussant. Now, I was wondering, and that picks up somewhat on your interjection yesterday, but also today on the paper on the social life of things, and of course the name for me as an anthropologist of Alfred Gell pops
and
up.
And Apadurai, I was
yes, exactly, of, yeah. and mm. Apadurai. And the question is, how would you see, especially Gell's contribution, art and agency, and the idea that artworks can have almost social personae, in contradistinction or complementarily to both Kubler and Latour. How would you position it? What can this theory contribute to the program you just outlined?
Yes. It's difficult for me now to place Alfred Gell in between Kubler, as you said, and Latour. I mean, with as I put here in the lecture, I could see very quickly the connection: Kubler, of course, Fusion that we all know, Krakauer very quickly can put into this program, and Bruno Latour. I mean, they all actually speak a very similar language. I think that's Alfred Gell, for me, I mean, I don't know him that well. I'm interested in his idea of the object as an active agent. And that's the only part that I was, you know, looking at in his writing. They are quietly dense, and sometimes I must say I don't understand him well in his writing. If I'm not wrong, it was also edited after his death by a colleague of
yes.
Yes. Okay. But I'm saying that because the object as an agent, there I can see an interesting development from the idea of Kubler, because Kubler is still, if we think about it, is bound to the more traditional way of looking at object, placing them in, even if he arrests time in a specific moment, they are still actually, we are still going to speak about the idea of a unique work of art, which was made in a specific one moment of when the genius looking to the, not looking directly to the past, but creating a kind of a unique Meisterwerk. So we are back to the masterpieces idea of art history of the beginning of the 20th century, end of the 19th century, and we are with the prime object and with the Kunstwollen of Riegel always. But if we are going farther and say, okay, the object now has its own life and can, from the moment that it is made, now activate and create a kind of an active life that will influence our thinking, then I think that Alfred Gell is opening another door for a symposium.
Vielleicht an diesem Punkt, ich sehe zwei Fragen, wäre die Frage, wir haben ja diese Metaphern eben, das soziale Leben, die Biografien der Dinge, und da ist Latour auch interessant zu trennen, was ist jetzt Mensch und nicht Mensch. Kubler hat an anderer Stelle Überlegungen zur Biologie, ne? Also macht das Sinn, dass wir das tun? Vielleicht, vielleicht ja, aber vielleicht ist es nicht so ganz selbstverständlich. Also das war eine Sache, die ich ja loswerden wollte. Und die andere ist, ich frage mich eben, wenn man Objekte in Zeit denkt, ist The Shape of Time, dieser Titel, nur eine Metapher? Mehr als das, reden wir über Shape of Time, Shape in Time, Shaping of Time. Das ist für mich auch noch nicht ganz, ganz klar. Aber vielleicht, Sie hatten eine Frage?
Ja, vielleicht direkt dazu, The Shape of Time. I think, thank you very much for your contribution. Probably we have to differentiate a little bit and actually say that there is something that you described so nicely, you have an object, even it becomes a composite object in time, and it travels and it has a trajectory through space and time. But then I think there is one other idea in Kubler that comes along with his notion of series, which has more to do with something like an intrinsic time, the time of a form, that is, whose trajectory consists in the creation of new things that he sometimes addresses as mutations or what have you, but there is a kind of series that in a way constitutes its own intrinsic time. So it's not just a travel through time, but it in a way, it's the creation of time through form. And I think we have somehow we have to think these two things together.
Yes, I mean, thank you very much for this, how do you say, Ergänzung that you have put here. And definitely the idea, again, in my paper I was trying also, I hope that I'm not to insult some people here, but I tried to also criticize the museum today and the way museum are displaying objects today, the traditional way of displaying object, which usually showed us in a museum like that only the passport information of each object. The series is another point, and that's where Kubler could also revise our thinking of collecting and what to show in a museum. The whole mutants and the serial object, which should be also be part of display in a museum in order to give the many moments of the shapes of time into it, that we have to think about this as well, yes. I think your remark was also, if I understood it well, goes well to the Morphomata project and the idea where Kubler could work into the concept of the project here, the series, I mean.
Thank you very. There was someone.
It's okay.
thanks. Also, I thought it was very very interesting, but. Kubler clearly was fighting the idea the masterpiece is a fixed form. The idea of the prime object was its openness, that it could not be defined, that it was a completely kind of open, fraught cluster. But I think, too, this idea of the series, right, that can indeed be it can travel through space, it can travel through time as an open-ended thing that then can be grasped and transformed, is absolutely essential to his work. And as I tried to say last night, after The Shape of Time, he develops that much, much further. He goes back to all of his early work on colonial things, where actually the transmission, the horizontal transmission, spatial transmission of forms, and the kind of transformations that they undergo as they are picked up in Mexico or at another site are fundamental. And I think that's where, you know, Panofsky and disjunction, I mean, he's not just talking about form. I mean, more and more you're talking about this object, which is fraught with meaning. It's not just a form that you can elaborate. It is something that people either resist or attracted to or misunderstand. Many people do not read all of these books that he did after The Shape of Time, but the Felix da Costa manuscript is about bricolage. His whole metaphor there is bricolage and the way in which this particular manuscript is kind of pieced together by pulling things, you know, that are not understood always and reassembled into new kinds of meaning. So all I'm trying to suggest is that although he did not, well, actually he did in certain pieces elaborate on this methodologically. He has explants, transplants, a whole series of methodological essays about when an object moves through space and it's captured again, the different techniques for its transformation. But that's a large part of his later interest because he was always dealing with objects moving through space.
Yes. No. Thank you. I mean, there are two points that we should also think about it. One is the reception of Kubler and how people took the prime object of Kubler and work with it, and then Kubler himself and how he understand his prime object. And I think I've shown that a few years later, in 67, he himself put the prime object in the flow of time back. So he was probably acting against the review that his book got after 62, where he was condemned as arresting time. So he was opening actually the whole object again to the flow of time. So I think that's two things. Kubler was doing with the prime object and what we art historian and artists were making with his prime objects. So maybe we were arresting time in a way when I think about it.
Thank you so much. This has been really wonderful. I want to add one other name to the mix here, because having been interested, like you, in artifacts beyond the art object, Manuel de Landa, War in the Age of Intelligent Machines, goes very much with the idea of how you take this object and it has its own history that, in a way, departs from the human realm altogether and goes into its own history.
Thank you. Thank you.
Wir haben noch zwei Wünsche nach Fragen. Eins und zwei.
Yeah, thank you very much. I appreciated the link you made between networks and style. And my question is how to contextualize in that period of time this idea of network and style. Well, it's a time while you have graph theory, you have sociograms coming up in sociology and psychology, and especially if I look, well, to sociology and the connection with style, I have the association with the 1930s. You have, well, the introduction of sociograms in sociology with Marino and so on. And if we look then that time, I remember also to Ludwig Fleck, and who has this idea of Denkstil, and how we create reality and facts. And on the one side, he anticipates a little bit Kuhn, the paradigms with that Denkstil. And also he introduces really a network metaphor, because for him is reality are Verknotungen von Ideengängen. That's quite interesting. So, and this is my question is how Kubler relates well to this network discourse also in other disciplines.
I cannot answer it, but you inspire me now to look at the other direction of style and network. But I must admit, I have not done that deep work on this work. But thank you for your inspiring idea here. Maybe some other could. Can you maybe tell us more about how Kubler was dealing with the network later?
Yes, I would like to add one more thank you for the inspiring talk. I think I have kind of a problem with this idea of Kubler imagining the object as something which kind of condenses or grasps a certain time aspect, because everything to me points out that he actually has the idea of some object being out of time and out of space. It would be necessary, for example, for me to understand or to be able to understand an object, for example, often culture that is pure and archaeological one, to kind of deduct from the material and the form of the object what exactly was the purpose of the object, what was its role in society, etc., etc. So I have a problem with that. And it was made very clear in reflecting what you said because of your hint to the display of art, actually. It also made me think that it opens the door for something rather peculiar, and that is the validity of misinterpretation of art objects. As art historians or historians, we kind of try to find the truth in something, and we try to display the truth also in a museum. That is a very big word, I know. But we try to do that. But with this approach, I think it is very much necessary also to kind of add a multi-perspective on the poly time, on the idea of a poly-time and poly-dimension of an object, so that, something being misrepresented and the history of a misrepresentation would be another length to study an object. And also it poses the question of how do I, not only how do I present an object in the museum, but also how do I mediate it, especially if, since it has come very much into practice that you have guides or like art speakers or some form of that. And I had the pleasure to meet Sally Price 2 days ago, and she told me that she was looking for someone to examine exactly how are art guides trained or how should they be trained to properly mediate. So you see, I have very, very many thoughts in my mind. Yeah.
Well, thank you. I think, I mean, these are also the very... the hot potato of Berlin today? I mean, dealing about the Humboldt Forum. That's the main discussion that is going on in Berlin today, how to display the object in Humboldt Forum and how they will work vis-a-vis the museum of the museum Insel, because that's the whole question of how to put the object in a context. I wonder if one should start to think of exhibitions and museum collect display of museum permanent collection as a division that will make a clear line between possibilities of dealing with object, because we cannot do everything in one space, I think. I'm afraid, but it's definitely something that the museum today, I mean, is in a, I don't want to say a crisis, but I feel it's a moment as if we are in the moment where the collections were put into the public space at the 19th century. We are in a moment where the museum has to think again if it has still its raison d'être at the beginning of the 21st century.
Ich glaube, das ist der Moment, zum nächsten Punkt zu kommen, nämlich zur Frage des Postkolonialen. Natürlich schauen wir alle nach Berlin mit der Hoffnung, dass Sally Price über Berlin nicht das gleiche Buch zu schreiben hat wie über Paris. Und ich möchte damit das Wort übergeben.